Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Michael Lopez und ich spreche heute mit Professor Dr. Clemens Jablohner, Ex-Vizekanzler und Ex-Justizminister, über Bundesministerien, deren Strukturen, Generalsekretäre, Staatssekretäre, den Nationalrat und den Verbesserungsbedarf für die Republik Österreich. Ja, Professor Dr. Jablohner, herzlich willkommen und vielen Dank für die Bereitschaft, beim Materie-Podcast dabei zu sein und Ihre Expertise zu teilen.
Gerne.
Wir sprechen heute im Groben über die Republik der Zukunft, wenn man so will, beziehungsweise was kann man besser machen in den Ministerien, in der Verwaltung, in der Struktur der Republik Österreich, und freue mich sehr auf das Gespräch. Vielleicht möchten Sie im Groben einen Überblick geben, wie ist, wenn man in ein Bundesministerium schaut, derzeit die Struktur, was ist politisch besetzt, was ist Verwaltungsebene und welche Probleme ergeben sich daraus potenziell?
Wenn man die Sache ein bisschen von einer weiteren Perspektive her betrachtet, dann gibt es immer eine Spannung zwischen der politischen Führung eines Ressorts und dem Fachapparat, der zur Verfügung steht. Man kann das verschieden lösen. In Österreich gibt es die Tradition grundsätzlich, dass die politische Führung und der Apparat, der Beamtenapparat, wobei ich das jetzt nicht so formell meine, aber eben der öffentliche Dienst, voneinander getrennt sind. Das hat Vorteile und das hat auch Nachteile, und es versetzt die Beamten und Beamtinnen in eine Spannungslage. Sie müssen loyal sein zur politischen Führung. Sie müssen ihre Fachkunde, ihre Expertise einbringen und sie müssen immer dem Recht verbunden bleiben. Das gilt also für alle Bereiche. Und diese Balance war nie ideal. Die Dinge, über die ich spreche, haben tiefe Wurzeln, die teilweise bis in die Monarchie zurückreichen. Und es gibt die Tendenz, dass der Bundesminister, die Bundesministerin sich umgibt mit Kräften, die eine besondere Loyalität und auch eine besondere politische Verlässlichkeit aufweisen, die eine Art Dienst um den Bundesminister vollziehen. Das ist ganz verständlich, hat aber in der Zwischenzeit eine Dimension erreicht, die diese Balance gefährdet. Die Ministerbüros, Ministersekretariate sind stetig gewachsen. Es ist zu einer Vermischung gekommen zwischen den fachlichen Aufgaben und den Kabinettsfunktionen, teilweise dadurch, dass manche in einer doppelten Funktion tätig sind, also sowohl im Stab, also im Kreis um den Minister, als auch dann in der Linie, also in den Sektionen, Gruppen, Abteilungen. Und das halte ich für keine glückliche Entwicklung. Und was vor allem zur Dramatisierung beigetragen hat, war die Neukonstituierung des Generalsekretärs, eines Amtes, das es an sich immer gegeben hat. Vor allem im Außenministerium hat das eine Tradition, wenn der Bundesminister nicht in Österreich ist, was beim Außenminister naheliegt, dann muss jemand das Ressort führen. In der Regel war das aber immer eine Art Präsidialchef mit Koordinationsbefugnissen, jemand, der das Haus wirklich gekannt hat. Dieser Generalsekretär ist dann zu Beginn der Regierung Kurz Strache dann durch eine gesetzliche Maßnahme im Bundesministeriengesetz umgestaltet worden, und man hat nun diesen Generalsekretär mit einer Weisungsbefugnis gegenüber allen anderen Sektionsleitern und Leiterinnen ausgestattet. und zugleich in ihm einen seltsamen Hybrid zwischen dem bürokratischen Apparat und der politischen Führung gemacht. Das hat diesen Personen eine große Fülle an Macht gegeben, an persönlicher Macht. Und wenn man jetzt auf die Generalsekretäre schaut, da haben sich sicher manche bewährt und bewähren sich bis heute. Aber nicht wenige haben ein böses Ende genommen. Ich werde die jetzt nicht aufzählen. Ich meine, der berühmteste ist Thomas Schmidt im Finanzministerium gewesen. Das ist vielleicht, weil diese Machtfülle selber eine verführerische Wirkung ausgeübt hat. Mag auch sein, dass dadurch Persönlichkeiten eines besonderen Zuschnitts auch angezogen wurden. Und wenn ich das jetzt in die Zukunft richte, so würde ich meinen, eine wichtige Maßnahme wäre es, im Bundesministeriengesetz diese Novelle wieder rückgängig zu machen, den Generalsekretär alten Stils wieder einzuführen als gleichrangigen Sektionschef. Das ist die eine Seite. Zugleich muss man sicher akzeptieren, dass der Bundesminister eine politische Unterstützung bedarf. Er braucht Leute seines Vertrauens und da kommt einem in den Sinn, dass die österreichische Bundesverfassung seit 1920 das Amt des Staatssekretärs kennt. Der Staatssekretär wird oft verfassungsrechtlich fehlerhaft der Bundesregierung zugeschlagen. Er ist nicht Mitglied der Bundesregierung, aber er ist ein politisches Organ, das den gleichen Regeln unterliegt wie ein Politiker. Und eigentlich wäre das der Typus, der den Bundesminister politisch entlasten könnte. Aber dabei wäre doch klar, dass er eben der politischen Sphäre angehört und nicht der bürokratischen.
Mhm. Noch eine Frage, weil Sie ganz am Anfang angesprochen hatten, dass die Kabinette immer größer werden. Wie kann man sich das erklären? Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Ministerium an sich an, wo mehr Personalbedarf besteht. Aber warum gibt es diesen Trend überhaupt, dass Kabinette immer weiter wachsen?
Das ist eine Art Teufelskreis, nicht? Es gibt einmal die Ministerin und das Kabinett. Dann neigt sich die Amtszeit dem Ende zu. Ich will jetzt nicht das böse Wort versorgen verwenden, aber es gibt die Tendenz, dass bewährte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Kabinetten nun mit Funktionen in der Linie ausgestattet werden. Gruppenleiter ist eine typische Funktion, die man dafür benötigt. Jetzt kommt der neue Minister, die neue Ministerin und hat den Eindruck, da sind ja lauter Leute, die dem alten Regime verpflichtet und loyal sind. Wo nehme ich da die Fachkunde her? Also brauche ich ein Sekretariat, das diese Leute steuert und in den Griff bekommt. Ja? Und wenn sich das nun 2, 3, 4 Mal wiederholt, dann habe ich eine Ministerialstruktur, bei der die Leute aus dem Haus heraus nicht mehr in hohe Positionen wachsen, weil man dort eine Zeit lang in einem Ministersekretariat gewesen sein muss. Gleichzeitig steht jeder neue Minister, jede neue Ministerin vor dem Dilemma, diesem Apparat nicht zu vertrauen. Ich hüte mich jetzt vor generellen Aussagen. Leute verändern sich auch und akzeptieren ihre neue Funktion. Aber man muss diesen Mechanismus verstehen, damit das Problem in die Sicht rückt.
Mhm. Und wenn wir jetzt schon über Generalsekretäre und Staatssekretäre gesprochen haben, der grundsätzliche Unterschied, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ein Generalsekretär im heutigen Verständnis ist weisungsbefugt gegenüber der Verwaltungsebene, also den Sektionschefs und allem darunter. Und ein Staatssekretär ist das nicht, oder ist er doch?
Oh ja, auch. Auch. Durchaus. Der Staatssekretär hat sozusagen die gleiche Machtfülle, wenn man will, wie ein Generalsekretär neuen Typs. Aber es ist klar, dass er ein politisches Organ ist, nicht? Und jetzt kann man sagen, ich gehe von einem vielleicht zu formalen Reinheitsgebot aus, aber mir ist diese Trennung schon wesentlich. Und beim Staatssekretär weiß man eben, auf welcher Seite er steht. Der Staatssekretär ist ein bisschen verkümmert. Man setzt ihn ein, hauptsächlich zur Kontrolle in Koalitionen oder um besondere Fachgebiete zu akzentuieren. Aber man kann ihn genauso zur Besorgung interner Geschäfte verwenden.
Und der Generalsekretär darf aber beispielsweise nicht im Parlament sprechen. Und ein Staatssekretär darf das ja. Also wenn der, wenn beispielsweise der Bundeskanzler Nehammer verhindert ist im Plenum, dann schickt er die Staatssekretärin Plackholm als seine Vertreterin.
So ist das. Das ist auch ein großer Vorteil und eine große Entlastung natürlich, nicht? Und die Abgeordneten wollen ja auch konfrontiert werden mit politisch verantwortlichen Organen und nicht womöglich nur mit Beamten, die sich nichts zu sagen trauen, nicht?
Und gibt es rechtlich Beschränkungen, wie viel Staatssekretärin man im Ministerium ernennen darf?
Grundsätzlich nicht.
Das heißt, es ist möglich, pro Ministerium, sagen wir mal, 3 oder 4 Staatssekretäre zu ernennen?
Ja, das ist ein bisschen viel. Und das hängt jetzt auch mit einem anderen Faktor zusammen, wie groß die Ministerien sind, nicht? Ein Ministerium sollte so groß sein, dass der Bundesminister, die Bundesministerin es noch überschauen und lenken kann. Ja? Wenn ein Ministerium so groß ist, dass es nicht mehr möglich ist, dann stimmt etwas in der Struktur der Bundesministerien nicht. Das ist auch wäre ein wichtiges Anliegen, dass man sich einmal überlegt, neben den notwendigen politischen Kräften, die hier im Spiel sind, ich bin ja nicht naiv, aber dass man sich auch überlegt, welche Materien passen gut zusammen, wie ist die Größe eines Ministeriums zu bemessen und ähnliche Faktoren mehr, ja.
Für mich, der jetzt eher aus dem Parlament kommt und vielleicht deswegen ein bisschen eine Schlagseite hat, was das betrifft, ich frage mich zum Beispiel, warum es den Ausschuss für Arbeit und Soziales gibt und es in den Ministerien aber getrennt ist, weil es dazu führt, dass man dann in den Ausschuss immer 2 Minister laden muss, in den Arbeits- und Sozialausschuss, nämlich den Minister für Arbeit und Wirtschaft und den Sozialminister. Und für mich, eben aus dem Parlament kommend, wäre es wesentlich intuitiver, wenn man sagt, man packt den Arbeitsbereich ins Sozialministerium. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Die klassische Struktur war ja das Bundesministerium für soziale Verwaltung, das die Sozialversicherung hatte und aber auch den Arbeitsmarkt und das Arbeitsrecht überhaupt. Das hat man halt aufgrund politischer Notwendigkeiten getrennt. Demgegenüber darf man auch nicht blind sein. Aber besser, aus meiner Sicht wäre es sicher besser, dass die sozialen Angelegenheiten und die arbeitsmäßigen Angelegenheiten gemeinsam verwaltet würden.
Mhm. Wie viel Aufwand würde es brauchen, solche Strukturen dann zu ändern?
Wenig. Man muss nur das Bundesministeriengesetz entsprechend adaptieren, nicht?
Mhm. Blicken wir nochmal ins Ministerium. Wir haben jetzt schon über Generalsekretäre und Staatssekretäre gesprochen. Die Sektionschefs spielen ja im Ministerium auch eine große Rolle. Wir haben jetzt jüngst den ganz prominenten Fall des Supersektionschefs, wurde er irgendwann mal genannt, Pilnacek. Ist es denn möglich, beispielsweise Generalsekretär und Sektionschefs in einem zu sein?
Ja, gewiss. Man kann ohne weiteres den Präsidialchef, also das ist üblicherweise der Leiter der Sektion 1, die Präsidialangelegenheiten besorgt, den kann man auch Generalsekretär nennen. Das sind nur Namen, das ist kein Hindernis.
Und dann hat man aber, so erkläre ich mir das jetzt, könnte man durchaus zu einem Problem kommen, nämlich dass man einen Sektionschef hat, der eben ganz klar politisch motiviert und politisch besetzt ist, der aber als Sektionschef eigentlich der Verwaltungsebene auch angehört, ne?
Das ist kein Ausschluss. Schauen Sie, es gibt natürlich, was diese Generalsekretäre oder Verwaltungsspitzen betrifft, unterschiedliche Typen. Es gibt natürlich dieses Yes-Minister-Syndrom, wo ich einen Beamtenchef habe, der schaut, dass ihn der Minister möglichst nicht tangiert in seinen Kreisen und sich abschottet. Aber wenn Sie die dänische Serie Borgen kennen, dort haben Sie einen Generalsekretär, der eben gegenüber der Ministerin diesen Apparat voll in den Dienst der politischen Führung steht, aber eben trotzdem dem bürokratischen Bereich zugehört und kein Politiker ist.
Halten Sie es für sinnvoll, dass es irgendeine Form von Cooling-off-Phase gibt, wenn man aus dem Kabinett in die Verwaltungsebene wechselt?
Ich weiß nicht, ob man das so formal sagen sollte. Und man kann auch nicht, glaube ich, generell sagen, dass jemand, der in einem Kabinett war, dann nicht in der Verwaltung tätig sein sollte. Es ist immer eine Frage des Einzelfalls und auch wie viele derartige Dinge durchgeführt werden, nicht? Und man darf auch nicht naiv sein. Natürlich spielt bei der Besetzung von Spitzenfunktionen ein politischer Faktor eine Rolle. Nur hat sich auch das in den letzten Jahren dramatisiert, nicht? Man hat früher auch teilweise politisch besetzt, aber man hat trotzdem geschaut, dass das fähige Leute sind. Oder umgekehrt, wenn jemand wirklich fähig war und er war auch politisch vielleicht auf der falschen oder gar keinen Seite, dann hat man das doch erkannt und ihn aufsteigen lassen. Und ich glaube, dass hier ein sehr unerbittliches Freund-Feind-Denken hineingekommen ist.
Jetzt hat der Bundespräsident, weiß nicht wann es war, vor einem Monat oder so schon gesagt, er gibt jetzt nichts mehr frei, was man, ich nenne es jetzt so, Versorgungsposten sind kurz vor der Wahl. Jetzt ist es natürlich eine gute Sache, dass er da ein Auge drauf hat. Bräuchte es da aber gesetzlich irgendeine Regelung, vielleicht einen Stichtag oder so, dass sowas nicht mehr passiert, wenn der Bundespräsident da kein Auge drauf hätte, damit sowas einfach nicht mehr möglich ist?
Ja, sinnvoll wäre es, Neubesetzungen nicht wahnsinnig lange vor der Vakanz durchzuführen, nicht? Ich könnte ja theoretisch ausschreiben und vier Generationen lang alles besetzen. Das halte ich für einen Missbrauch, und da sind möglicherweise neue gesetzliche Regelungen sinnvoll. Aber dass man eine gewisse Vorausschau braucht, ist auch wieder klar.
Jetzt waren Sie in der Expertenregierung Vizekanzler und im Anschluss dann Justizminister. Wie haben Sie die Zeit erlebt oder welche Lehren haben Sie daraus ganz besonders gezogen?
Ich war mir bewusst, dass ich in einer besonderen Situation mich befinde. Mir ist es vor allem darum gegangen, im Justizministerium zu schauen, welche Aufgaben ganz notwendig zu bewältigen sind, dass man wegkommt von den sogenannten Leuchttürmen, da war diese Deregulierung und ähnliche Geschichten, die überhaupt keine Substanz gehabt haben, und dass man sich den Fragen zuwendet, die wirklich eine Rolle spielen. Das war damals die Unterdotierung der Justizverwaltung, und das sind wirklich gravierende Probleme im Justizministerium, die nicht einfach sind, wie der ganze Strafvollzug, der Maßnahmenvollzug, weil das alles nicht populär ist. Ja? Da habe ich mich bemüht, zumindest so weit zu kommen, dass in einem Wahrnehmungsbericht dann für eine künftige Bundesministerin, künftigen Bundesminister, die Budgetverhandlungen dann einfacher waren. Das war eigentlich mein Ziel, weil ich habe ja nur wenige Monate gehabt. Und es ist mir gegangen um gewisse interne Abläufe, die Anklagebehörden betroffen haben.
Vielleicht daran anschließend, warum gibt es in Österreich keinen unabhängigen Bundesstaatsanwalt?
Schauen Sie, die Sache ist relativ kompliziert. Grundsätzlich war immer die Staatsanwaltschaft ein Bereich der Verwaltung. Und in der Verwaltung führt der Weg hinauf bis zum Bundesminister. Es ist aber in den letzten Jahrzehnten immer stärker das Bedürfnis hervorgekommen, die Spitze zu entpolitisieren, wobei man sich den Einfluss des Bundesministers ohne dies nicht allzu stark vorstellen kann. Aber ich glaube, dass es notwendig wäre, vor allem damit man von dieser Sonderbehandlung der glamourosen Fälle wegkommt. Nicht? Jetzt ist ganz klar, der Bundesminister muss wissen, was passiert, und daher führt in diesen glamourosen Fällen das Berichtswesen immer ganz hinauf. Wenn er sagen kann, das ist eine Angelegenheit der unabhängigen Staatsanwaltschaft, dann wird man diese Zweiteilung, die Züge einer Privilegierung hat, glaube ich, los. Es ist aber nicht so ganz einfach, sich zu einigen, welches System einer unabhängigen Spitze man will. Ich bin ein Gegner einer monokratischen Spitze. Ja. Das führt eigentlich nur zu einer Verdoppelung des Ministers, hat in manchen Ländern wie in der Schweiz zu großen Problemen geführt, überfordert diese Persönlichkeiten, kann sie auch bisweilen auf Abwege führen. Ich halte eine etwas anonymere Lösung mit einem Senat an der Spitze für wesentlich zweckmäßiger. Das ist das Modell des Justizministeriums. Ich habe da in einer Arbeitsgruppe mitgewirkt und ich möchte das nachdrücklich unterstützen.
Wenn ich Sie jetzt zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, scheitert es also nicht an der Machbarkeit oder an der Einsetzung eines solchen Gremiums, sondern am politischen Willen. Kann man das so sagen?
Es ist eine Sache, über die man nachdenken muss, das ist die Relation zum Nationalrat. Das gilt einerseits für die Frage, wie wird dieses Organ kreiert, wer spielt da mit, wie ist die Balance zu finden zwischen internen Vorschlägen aus der Staatsanwaltschaft, dem Einfluss des Nationalrats, eventuell des Hauptausschusses und des Bundespräsidenten. Und eine andere Frage ist auch eine Berichtspflicht gegenüber dem Nationalrat, die nicht dazu führen darf, dass da eine laufende Kontrolle von Verfahren stattfindet. Ich habe schon das Gefühl, dass das zu überwindende Schwierigkeiten sind. Die ÖVP und teilweise auch die SPÖ wollen eher dieses monokratische System. Die FPÖ will das derzeitige beibehalten, das ich übrigens für das Zweitbeste halte. Also besser man belässt es, wie es ist, als man geht auf einen monokratischen Generalstaatsanwalt. Ich denke aber, dass man das ausverhandeln könnte. Ist nicht so eine grundsätzliche Problematik.
Ich stimme Ihnen zu. Erstens kann man es ausverhandeln. Und zweitens ist es doch selten so, dass man etwas komplett Neues installiert und es von vorne bis hinten 100% perfekt ist. Es ist doch immer ein Austarieren und ein schauen wir mal, wie es funktioniert, und wenn irgendwas in der Praxis nicht so funktioniert, wie es in der Theorie gedacht war, kann man es ja immer noch adaptieren und verändern. Also das kann man ja immer noch machen.
Ja, weil man sagen muss, dass das ganze System der Strafverfolgung, bevor das Ganze einmündet in die eigentliche Rechtsprechung, also in die Hauptverhandlung, ein sehr komplexes, relativ labiles System ist, indem ich auf der einen Seite habe die Anklagebehörden, dann die richterlichen Mitwirkungs- und Kontrollrechte. Ich habe die heikle Relation zwischen der Staatsanwaltschaft und den Exekutivorganen, und ich habe das Bundesministerium. Und im Grunde gibt es da schon seit über 100 Jahren oder länger, das heißt 100 Jahren, 150 Jahren, ist das alles sehr heikel, ja.
Wie sehen Sie ganz grundsätzlich die Qualität von Gesetzen in Österreich und wo bräuchte es ganz dringend Ihrer Meinung nach Reformen?
Ich habe mich lange Jahrzehnte meiner Karriere bemüht um eine Verbesserung der Logistik. Damit bin ich weitgehend gescheitert. Zwar viel gelernt dabei, aber es ist halt so, dass die logistischen Richtlinien schwer durchsetzbar sind. Die Qualität, die logistische, ich spreche jetzt von der reinen Rechtstechnik, könnte verbessert werden. Ich bin kein Freund von Sammelgesetzen, also Pseudogesetzen, die in Wirklichkeit aus Novellierungen von Einzelgesetzen bestehen. All das ist ein bekannter Problembereich. Man muss sich mehr um die tatsächliche Vollziehbarkeit von Gesetzen bemühen. Also halt dieses logistische Einmaleins.
Braucht es Ihrer Meinung nach eine Schärfung im Korruptionsstrafrecht?
Da bin ich zu wenig jetzt materieller Strafrechtler, um das beurteilen zu können. Die Verfahren sind deswegen so kompliziert, weil im Wirtschaftsstrafrecht geht es ja nicht einfach um Sachverhalte wie wer hat wem mit dem Hammer auf den Kopf gehaut, sondern die Sachverhalte, die zu beurteilen sind, sind ihrerseits schon juristische Konstrukte, also Bilanzierungen, Rechtsgeschäfte und so weiter. Und das macht diese Verfahren, glaube ich, sehr kompliziert. Ob man neue Regelungen braucht, kann ich so ohne weiteres nicht sagen. Was man vielleicht braucht, ist eine raschere Abwicklung dieser Verfahren, was mit personellen Ressourcen zusammenhängt und vielleicht auch mit der Hineinnahme von noch mehr ökonomischem Sachverstand. Da scheint mir eher das Problem zu sein.
Jetzt sind wir relativ kurz vor der Nationalratswahl am 29. September. Blicken wir kurz gerne auf Parteien und vielleicht auch ins Parlament. Wir haben das in Deutschland jetzt seit einigen Jahren, die Diskussion, sollte beispielsweise eine Partei am rechten Rand wie die AfD verboten werden. Wie sehen Sie grundsätzlich Parteiverbote oder auch sowas wie die Entziehung eines passiven Wahlrechts im Sinne einer wehrhaften Demokratie?
Also ich denke, dass sich die deutsche und die österreichische Situation voneinander unterscheiden, in vielfacher Hinsicht. Die Dinge sind nicht übertragbar und ich kann zu Deutschland nichts sagen. In Österreich gibt es das Verbotsgesetz. Das Verbotsgesetz ist anwendbar und zwar quasi jederzeit und als gewissermaßen als Vorfrage nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs. Und dieses Verbotsgesetz greift oder greift nicht. Und diesseits des Verbotsgesetzes, glaube ich, kann man Parteien nicht verbieten. Und ich würde auch nicht für eine Veränderung hier eintreten. Diese Probleme lassen sich auch weniger mit rechtlichen als mit politischen Mitteln fangen, nicht? Denke ich. Ein Parteienverbot, es hätte überhaupt keinen Sinn, die FPÖ zu verbieten. Wozu soll das führen? Ja.
Glaube ich auch, weil man muss sich die Realität immer vor Augen führen. Und die Realität wäre dann, die Strukturen und die Ideen verschwinden ja nicht nur, weil man eine Partei verbietet und da jetzt das Verbotssiegel draufpackt, weil die Zustimmung zu solchen Gedanken, die bleibt ja bestehen, ne?
Ja. Und ich will nicht zynisch sein, aber wir haben in Österreich eine gewisse Erfahrung mit der FPÖ in Regierungsfunktionen. Das hat man in Deutschland mit der AfD nicht. Und ich halte, politologisch gesprochen, die AfD für gefährlicher in Deutschland als die FPÖ in Österreich, aus verschiedenen Gründen.
Könnten Sie die Gründe ausführen?
Weil ich glaube, dass das deutsche System doch relativ starr ist. Ja, Sie haben dieses Grundgesetz und dieses Grundgesetz schaut so firm und fest aus, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wenn man sich den Durchbruch der NSDAP in den 30er Jahren anschaut, ja, dann kann man sagen, es kamen zwar alle verrückten und grässlichen Ideen aus dem Süden, aber der Durchbruch war im Norden und Osten. Mhm. Ja. Dort waren dann die Wählermassen, also die Menschen, die das wählen, weil sie glauben, dass das Gute ist. Nicht? Die Gefahr ist, dass eine Partei wie die, jetzt rede ich doch über Deutschland, was ich nicht wollte, eine Partei wie die AfD das ganze Milieu beherrscht, ja, sozusagen. Und das halte ich schon für sehr gefährlich.
Ja, letzter Satz Deutschland, dann kommen wir wieder nach Österreich. Man sieht es jetzt, finde ich, auch wunderbar bei den Wahlen in Ostdeutschland, bei den Landtagswahlen, beispielsweise Thüringen, wo die Ränder wirklich extrem stark sind. Man hat die AfD mit über 30%, man hat das Bündnis Sahra Wagenknecht sehr stark und die Linkspartei auch extrem stark. Also man hat wirklich, wie Sie sagen, im Osten immer noch das Problem, dass dort wirklich die Ränder besonders stark sind im Vergleich zu Westdeutschland. Blick zurück ins österreichische Parlament. Braucht es einen besser ausgebauten Legislativdienst im Parlament und was würde der bringen?
Das ist eine sehr alte Frage. Ich erinnere mich daran, dass schon der SPÖ-Abgeordnete Czernetz vor, glaube ich, mehr als 50 Jahren das schon verlangt hat. Ich glaube, dass wir mit dem Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt ich komme von dort und halte sehr viel von dieser Institution und ich glaube, dass wenn man sie so lässt, wie sie soll, dass sie diese Aufgaben auch sehr gut durchführen kann. Aber es spricht nichts dagegen, die legislativen Fähigkeiten im Parlament auszubauen.
Die ja vor allem den Vorteil hätten, so wie ich es verstehe, dass Parlamentarier auf diesem Dienst zugreifen könnten, ja, und sich Gutachten erstellen müssen.
Das ist vielleicht besser, wenn man die Dinge mehr öffnet. Das würde ich schon für sinnvoll halten.
Und führt am Ende auch zu einer Stärkung des Parlaments, glaube ich, dass man so einen Dienst hat, auf den man zugreifen kann.
Ich glaube,
ja. Okay. Nochmal Blick auf die Wahl. Wir haben es neulich im Privaten diskutiert und es ist eine Frage, die ich extrem spannend finde, weil ich weiß nicht, ob es passiert, aber was ist, wenn der Bundespräsident keinen Auftrag an die stimmstärkste Partei erteilt, eine Regierung zu bilden?
Schauen Sie, der Bundespräsident muss überhaupt keinen Auftrag erteilen. Das ist alles Folklore. Es gibt diesen Auftrag gar nicht rechtlich. Und er muss ihn auch nicht dem Anführer der stärksten Partei erteilen. Die BVG-Novelle 29, die ja die Rolle des Bundespräsidenten aufgewertet hat, gibt ihm ganz bewusst einen sehr großen politischen Spielraum. Er muss zum Beispiel gar nichts machen. Er könnte beispielsweise sagen, wir haben jetzt dieses Wahlergebnis und ich warte darauf, ob sich aus der Parteienlandschaft selbst etwas herausbildet und mir angeboten wird, beispielsweise. Oder es könnte der Fall eintreten, dass zwar eine Partei die stärkste ist, die anderen Parteien aber sagen, in dieser Konstellation verhandeln sie nicht einmal mit dieser Partei. Ja? Der Bundespräsident hat hier jede Freiheit, was er zusammenbringen muss, um diese Phrase zu verwenden, am Ende des Tages, sollte es eine Regierung sein, die eine stabile Mehrheit im Nationalrat hat. Das ist alles. Alles andere, weder spielt der Gleichheitssatz eine Rolle, noch sonst was. Wichtig ist vor allem, man kann Wahlen so sehen, wie das die Politologen und Journalisten machen oder wie die Juristen sehen. Für die Politologie und für den Journalismus spielt die Bewegung eine große Rolle, nicht? Parteien werden abgestraft, sie sind Sieger. Das sind alles relative Relationen. Ein Verfassungsrechtler schaut statisch ein Ergebnis an und von diesem Ergebnis muss er wegdenken. Das ist wie bei einer Schachpartie, nicht? Schauen Sie, eine Schachpartie hat eine Geschichte, ja? Mit des Gelingens, des Misslingens, der Hoffnungen, der Enttäuschungen. Aber im Grunde genommen können die Schachspieler weggehen und zwei neue kommen und können die Partie fortsetzen, ohne von der Geschichte eine Ahnung zu haben. Und so ist das ein bisschen hier.
Spannender Vergleich, okay. Ja. Das heißt, wenn der Bundespräsident einfach nichts tut, könnte sich trotzdem eine Regierung bilden, genauso wie wenn er einen Wahlauftrag...
Er könnte abwarten, er könnte zum Beispiel sagen, bitte, ich warte jetzt einmal einige Tage oder eine Woche oder noch länger ab, was denn diese Vorkonsultationen ergeben. Es gibt diesen Auftrag nicht rechtlich, ja.
Okay, und wenn es den Auftrag rechtlich nicht gibt und er aber öffentlich kommuniziert, ich gebe jetzt gesetzt den Fall, die FPÖ wird Wahlsieger, den Auftrag zur Regierungsbildung der zweitstärksten Partei, hätte auch keine rechtlichen Implikationen, sondern nur...
Auch das könnte er ohne weiteres machen.
Interessant.
Mhm. Aber er muss natürlich politisch gesehen, er muss es irgendwie begründen. Begründen könnte er es zum Beispiel damit, dass in einer bestimmten Konstellation niemand mit dem Anführer der stärksten Partei verhandeln will.
Mhm. Okay, also er müsste der Öffentlichkeit erklären, um zurück zum Schach zu kommen, warum er jetzt die Dame geopfert hat.
Zum Beispiel.
Ah, verstehe. Okay. Ich hätte noch eine Frage zu Entschließungsanträgen im Parlament, weil mich das aus der Praxis immer wieder verwundert bis geärgert hat. Warum haben Entschließungsanträge, wenn sie im Parlament angenommen werden, so wenig Durchschlagskraft? Also für alle Zuhörer kurz zur Erklärung, das Parlament kann einen Entschließungsantrag beschließen. Dort steht drin, der Bundesminister für Justiz oder die Bundesministerin für Justiz wird aufgefordert, X in Umsetzung zu bringen. Konsequenzen hat das realpolitisch null, weil die Ministerin kann diesen Auftrag, der aus dem Parlament kommt, einfach ignorieren. Warum?
Weil wesensmäßig eine Entschließung einen Wunsch des Nationalrats an die Vollziehung zum Ausdruck bringt und daher einen direktiven Akt minderer Intensität. Und Entschließungen können ja sehr viel enthalten. Das ist eine sehr berühmte Entschließung des österreichischen Reichsrats, waren die Glückwünsche zum Geburtstag von Kaiser Franz Josef, ja, beispielsweise. Also die Entschließung ist eine offene Form, mehr oder weniger einen direktiven Charakter haben kann. Es ist Sache des Nationalrats, sich dann durch Anfragen und durch andere Mittel darum zu kümmern, was aus dieser Entschließung geworden ist. Also so wirkungslos sind Entschließungen gar nicht. Aber dass sie nicht unmittelbar normativ sind, ergibt sich aus ihrer semantischen Qualität.
Mhm. Weil in der Opposition stellt sich dann, glaube ich, oft die Frage, was ist eigentlich mit unseren Entschließungsanträgen, und es sind ja immer weniger an der Zahl in einer Legislaturperiode, die angenommen worden sind. Was passiert mit denen, was ist der Umsetzungsstand, und das muss man dann wiederum über Anfragen rausfinden. Hier ist der Entschließungsantrag, was ist mit dem passiert, warum ist noch gar nichts passiert? Und da wäre meine Idee für eine Verbesserung in die Zukunft, dass man wegen mir pro Ministerium eine Übersichtsseite macht, für wie weit ist das Regierungsprogramm schon umgesetzt und welche Punkte sind umgesetzt und welche nicht. Und das Gleiche aber bei Entschließungsanträgen, weil in meinem Verständnis trägt es viel zur, oder es hilft gegen Politikverdrossenheit, wenn jeder sehen kann, das kam aus dem Parlament, das hat eine Mehrheit gefunden und das wurde schon umgesetzt und das wurde noch nicht umgesetzt.
Ich habe keinen Einwand dagegen.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass die nächste Regierung sich dazu bewegen lässt, weil ich glaube, es würde wirklich was bringen. Schauen wir noch auf den obersten Parlamentarier, den Nationalratspräsidenten. Der wird, ich glaube, so steht es in der Geschäftsordnung, aus der Mitte des Parlaments oder aus der Mitte des Nationalrats gewählt und hat relativ viel Macht. Er ist formell gesehen sogar der zweite Mann im Staat, noch vor dem Bundeskanzler. Können Sie uns einen Überblick geben, was könnte, wenn ein Nationalratspräsident es böse meint, alles blockieren und verhindern?
Ich bin jetzt kein Experte für die Geschäftsordnung des Nationalrats. Er kann natürlich einen großen Einfluss nehmen und er kann das bisher gepflogene Einvernehmen in der Präsidiale, das kann er stören. Ich würde davon aber nicht unbedingt geleitet sein. Erstens steht das auch nirgends, dass der Häuptling der stärksten Fraktion, Klubobmann, Präsident des Nationalrats werden muss. Es kann auch anders sein. Und zweitens prägt das Amt die Person. Nicht? Es ist ja nicht so, dass man, wenn man in dieses Amt kommt, dann eine Tabula rasa hat, sondern es gibt Gepflogenheiten, die sind im Parlament relativ stark. Und ich würde jetzt niemandem ein grundsätzliches Misstrauen entgegenbringen, der ein solches Amt ausübt.
Jetzt gab es den Österreich-Konvent. Wie bewerten Sie die Ergebnisse des Österreich-Konvents und bräuchten wir eine Neuauflage mit viel politischem Willen und Reformwillen?
Da habe ich eine ziemlich eindeutige Meinung. Der Österreich-Konvent war überflüssig, im Prinzip einmal. Und wir brauchen auch keine neue Verfassung und wir fänden auch keine. Ja? Das heißt, es würden nur alle Kräfte in ihre ursprünglichen Positionen zurückfallen. Die einen würden den lieben Gott in die Verfassungspräambel schreiben und die anderen würden Freibier für alle in die Verfassung schreiben, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Also bleiben wir beim positiven Recht, das eine gewisse Errungenschaft darstellt. Der Konvent war aber nicht überflüssig, weil er hat in ein paar Bereichen ganz gute Ergebnisse gebracht. Er hat insbesondere aus meiner Perspektive den Weg gebahnt für die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das war immerhin die bedeutendste Verwaltungsreform, die überhaupt in der Zweiten Republik stattgefunden hat, die man heute als ganz selbstverständlich ansieht, was sie aber keineswegs war. Und dieses Vorhaben habe ich praktisch Jahrzehnte verfolgt, bis der Moment gekommen war. Und das wurde im Österreich-Konvent vorbereitet. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wir haben eine gewisse Entlastung des formalen Verfassungsrechts erreicht, dadurch, dass man nicht mehr für alles Verfassungsbestimmungen braucht, was vor allem für Staatsverträge eine Rolle spielt. Also der Konvent war, hat durchaus Erfolge gehabt. Er war ein großer Mechanismus, der als solcher zwar keinen Erfolg gehabt hat, aber ein bisschen was ist doch rausgekommen und deswegen was letztlich besser er hat stattgefunden als nicht.
Mhm. Blicken wir als Abschlussfrage vielleicht in die Zukunft. Was erwarten Sie sich von einer kommenden Regierung, egal wie sie jetzt dann politisch aussieht, und was müsste Ihrer Meinung nach ganz dringend und ganz schnell angegangen werden?
Mit der Frage bin ich fast überfordert, weil ich mich ja nur in bestimmten Bereichen auskenne und dort gibt es immer auch Leute, die sich besser auskennen. Wichtig wäre es halt, dass man zu einem Demokratieverständnis findet, wonach politische Parteien dazu da sind, bestimmte gesellschaftliche Interessen zu vertreten, dass sie deshalb gewählt werden und diesen Interessen zum Durchbruch verhelfen und dass es nicht umgekehrt sein sollte, dass es primär darum geht, in eine Machtposition zu kommen und dass die Ideen, die vertreten werden, dem untergeordnet werden. Also wir sollten keinen leeren, laufenden Machtapparat haben, der nur über Befragungen und über Populismus regiert, sondern es sollten handfeste, auch ökonomische und soziale Interessen diskutiert werden. Die Parteien müssen auch für etwas stehen. Das halte ich für sehr wesentlich.
Ich stimme Ihnen absolut zu und es ist ja eine besonders große Diskrepanz zwischen Versprechen vor der Wahl und was wird dann am Ende des Tages umgesetzt, wenn man wirklich in Regierungsverantwortung kommt, weil Versprechen werden dann notorisch und empirisch immer viele gemacht und umgesetzt wird dann aber am Ende relativ wenig.
Ja, weil das eben die Demokratie einen zutiefst Kompromisscharakter hat. Das ist in einem Parlament der eigentliche und ursprüngliche Sinn des Parlaments, diese Kompromissfindung.
Mhm. Aber wenn ich das jetzt bei Ihnen richtig verstanden habe, Sie glauben nicht, dass es eine große Reform der Verfassung in Österreich geben sollte oder müsste, sondern die Verfassung, die wir haben, ist stark und gut.
Ausgezeichnet. Man kann immer das eine oder andere verbessern, da gibt es mehreres, aber im Prinzip, glaube ich, ist das im Moment die beste Verfassung, die wir uns wünschen können.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und dann nehmen wir vielleicht mit für die Zukunft, dass wir die Rolle des Generalsekretärs in einem Ministerium überdenken können und Staatssekretäre durchaus auch etwas Gutes sind.
Bitte sehr.
Dann ist das ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit
ich und danke.
Ihre Expertise. Alles Gute.
Danke.